Guten Morgen, ihr Lieben. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand die letzten 2,5 Jahre anstrengend. Puh, ich bin nicht ganz alleine. Das ist schon mal schön. Für mich persönlich war so ein Moment erreicht, als die Weltgesundheitsorganisation die Affenpocken als gesundheitlichen Notstand ausgerufen hat, wo ich gemerkt habe, wie abgestumpft ich geworden bin. Denn ich habe diese Nachricht gesehen und dachte, okay, ist halt so. Ja? Und das ist eine total große Sache eigentlich. Das letzte Mal, dass wir das hatten, war bei Corona. Gut, kämpfen wir irgendwie immer noch mit. Und ja, dieses Gefühl zu haben, irgendwie nicht mehr frei sein zu können und so ein bisschen gelebt zu werden und alles, was ich tue, ein Großteil meines Tages, den ich tue, wird irgendwie fremdbestimmt. Mittlerweile habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, in Wirklichkeit war das schon vorher der Fall, aber ich habe mir halt eingebildet, dass ich irgendwie noch was zu sagen hatte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ich muss gestehen, dass ich mich in solchen Situationen dann immer wieder dabei ertappe, dass ich mich frage, Gott, was soll das jetzt? Wo bist du in dem Ganzen? Ne? Und dann bin ich ganz froh, wenn ich Sachen in der Bibel finde, wo ich das Gefühl habe, okay, mein Leben muss nicht immer nur aus Regenbögen und Einhörnern bestehen. Ja? Ich habe eine Tochter, insofern besteht mein Leben tatsächlich zu einem gewissen Teil aus Regenbögen und Einhörnern, aber andere Geschichte. Als Israel vor ungefähr 3000 Jahren Königreich war, gab es einen König, der relativ bekannt geworden ist, David. Und daneben, dass er ein relativ guter König war, haben wir auch eine Menge von ihm erzählt bekommen. Es steht in der Bibel drin, was er auch durchmachen musste, bevor er König werden durfte. Und der gute Mann hat Lieder geschrieben. Und das Schöne an diesen Liedern persönlich für mich ist, dass David unglaublich ehrlich ist mit Gott. Ja? Und mir macht es Mut, weil ich dann das Gefühl habe, okay, ich darf mit Gott auch ehrlich sein. Ich muss nicht, ne, es muss nicht immer alles rosa sein, was ich mit Gott bespreche. Und ich will euch kurz einen Psalm vorlesen, den Psalm 13. Psalmen sind diese Bücher, in der Bibel das Buch, wo die ganzen Lieder und Texte aufgeschrieben worden sind. Wir haben keine Noten dazu. Insofern, von dem gibt es tatsächlich eine Vertonung, die kenne ich sogar. Und die fällt mir nämlich immer ein, wenn ich irgendwie durch irgendeine Zeit gehe, wo ich genervt bin. Und David fängt den Psalm ganz, ganz krass an und sagt, wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen Kummer Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren? Blick doch her und erhöre mich, Herr. Mein Gott, erleuchte meine Augen, damit ich nicht einschlafe und sterbe. Ja, so krass geht es mir normalerweise nicht, aber so, ne, so ein bisschen diese Richtung, das Gefühl zu haben, ist alles, wo bist du, Gott? Was soll denn das alles? Ja? David hat sogar noch einen draufgelegt, ein paar Psalmen später, Psalm 22, das war Psalm 13, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, Psalm 22, der fängt an mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und geht dann weiter, und das ist ein bisschen länger, deswegen lese ich davon jetzt nicht so viel vor, aber wo David einfach mal sich, gelinde gesagt, auskotzt vor Gott darüber, wie es ihm geht und wie er sich fühlt und so weiter. Aber die Frage, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Ich finde es eine berechtigte Frage. Und deswegen habe ich die Gott mal gestellt. Wo bist du denn in dem Ganzen? Und jetzt mal kurz einen kleinen sozusagen Sprung durch die Geschichte. Was hat es denn mit der Gegenwart Gottes auf sich? Und wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen zu den ersten Menschen, Adam und Eva, dann sehen wir da, dass sie eine Beziehung zu Gott hatten, die faszinierend ist, ja, die durften damals noch im Paradies leben, und das Paradies zeichnete sich dadurch aus, dass es relativ problemfrei war, was schon mal eine gute Sache ist, aber auch, dass Gott gegenwärtig war. Es gibt so eine schöne Formulierung, wo steht, Gott kam zu ihnen, um mit ihnen sozusagen abends spazieren zu gehen, so wie er das immer tat. Und da haben wir dieses Bild von Gott, der jeden Abend, wenn es ein bisschen kühler wird, offensichtlich war das Paradies nicht im Winter in Europa, aber sozusagen, wo Gott kommt zu denen und Adam und Eva spazieren geht und sagt, hey, wie geht's euch heute? Und eine Beziehung zu ihnen hat und mit ihnen unterwegs ist und mit ihnen redet und wie ein Freund für sie da ist. Und wenn wir uns das angucken, ist das auch genau das, wofür wir als Menschen geschaffen sind. Ja, das Erste, was wir sehen beim Paradies, bei dieser Schöpfungsgeschichte ist, Gott schafft einen Menschen und sagt dann, nee, der braucht noch einen zweiten. Ja? Also erstmal, wir sind für Beziehungen miteinander geschaffen. Oder wie meine Mutter das mal sagte, der Mensch ist ein Herdentier. Wir brauchen einander. Aber genauso sind wir auch für diese Beziehung mit Gott geschaffen. Und wir sehen das nämlich leider ganz schnell im Paradies, als der Mensch sagt, ich glaube, Gott, das ist ganz schön mit dir, aber ich will es mal alleine probieren. Wie sieht es denn aus? Ja, und Gott sagt, halte ich für eine schlechte Idee, aber wenn du das unbedingt möchtest, dann kannst du das gerne alleine probieren. Ja? Und letztendlich, das ist ein bisschen überspitzt, aber im Grunde genommen ist es wie ein Ehepaar, wo einer plötzlich aus heiterem Himmel sagt, du Schatz, ich ziehe aus. Ich will jetzt mal alleine leben. Ne? Und das ist ein bisschen die Verletzung, die der Mensch dabei Gott auch ausgelöst hat. Das ist viel größer noch und so weiter. Ja? Aber in dem Augenblick bricht was zwischen dem Gott und dem Menschen. Und der Mensch ist jetzt auf sich alleine gestellt. Und wir kennen das, dieses Gefühl. Und wir sehen das sozusagen, wenn wir uns in der Geschichte umgucken, wie andere Religionen, andere Sachen das ansprechen, dass es immer dieses Bild gibt von Gott, der ist hier oben, ja, erhöht irgendwo besonders und wir sind hier unten. Und irgendwie gibt es eine Lücke dazwischen. Und die spüren wir auch. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir immer wieder die unterschiedlichsten Konzepte, wie Leute versucht haben, diese Lücke zu überbrücken. Und die haben eine Sache gemein, nämlich, dass der Mensch versucht, zu Gott zu kommen. Ja, der Mensch versucht, seinen Weg zurück ins Paradies zu finden, in irgendeiner Weise. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil der Bruch ja dadurch zustande gekommen ist, weil der Mensch gesagt hat, ich mach's alleine. Und jetzt sagt der Mensch, Bruch reparieren, mache ich alleine. Okay, gut, so ein bisschen wie versuchen, mit einer Bohrmaschine die Löcher in der Wand zu kitten. Das ist halt schwierig. Gut, aber da kommt eine Eigenschaft zu Gottes zu tragen und das ist so ein Beiname Gottes, den ich ganz großartig finde, Immanuel, Gott mit uns. Und wenn wir uns auch wieder in anderen Religionen umgucken oder so, finden wir für Gott ganz, ganz ähnliche Begriffe, die wir auch in der Bibel haben. Gott der Arzt, ja, Gott der Versorger, Gott der Retter und so weiter. Aber Gott mit uns ist tatsächlich eine Eigenschaft, die unser Gott für sich alleine verbucht. Und da haben wir nämlich ein Bild, was ich total schön finde, wenn wir uns diese Trennung angucken zwischen uns und Gott, dass Gott sagt, ich weiß, dass ihr das nicht schafft, wieder zu überwinden. Deshalb strecke ich mich aus und komme zu euch. Ja? Ich komme von meinem Berg runter. Ich bleibe nicht auf meinem Olymp sitzen und erwarte, dass ihr zu mir kommt und mich anbetet, denn ihr könnt das sowieso nicht. Ja, aber der Mensch, um bei griechischen Mythologien zu bleiben, wie Sisyphus, versucht es immer wieder und scheitert jedes Mal. Und deswegen sagt Gott, komm, ich komme zu euch runter, ich bin für euch da. Ja, und wir sehen das, wenn wir uns die Geschichte angucken, in der Bibel immer wieder, Gott fängt an, mit einzelnen Menschen zu reden. Kaum, dass Adam und Eva ihren Auszug verkündigt haben, kommt Gott zu ihnen, redet mit ihnen. Er redet mit ihrem Sohn. Er begegnet anderen Menschen immer wieder und streckt seine Hand aus und sagt, ich weiß, du kannst das nicht alleine, lass mir dir doch helfen, lass mich doch für dich da sein. Ja, und es geht dann weiter, er fängt dann an, mit den Leitern von Israel zu reden, aus Israel wird ein Volk und redet mit den Leitern, redet mit den Königen und so weiter. Und es gibt viele, die dieses Angebot annehmen, es gibt auch viele, die das ausschlagen. In der späteren Geschichte Israels, die Könige sind dann alle eher dabei, das auszuschlagen. Und dann findet Gott andere Wege und schickt Menschen, die sogenannten Propheten, schickt die zum Volk hin und sagt, gut, wenn der König nicht auf mich hören will, dann suche ich mir jemanden, der will hören, damit weiter klar ist, meine Hand ist ausgestreckt und ich will euch helfen. Ja? Und dieses Ganze kommt dann sozusagen zu so einer Krönung, als Gott irgendwann sagt, okay, das mit dem Handausstrecken über diesen Riss hinweg ist super, aber es ist auf Dauer irgendwie nicht tragbar. Und deshalb schicke ich meinen Sohn und ich komme selbst über diesen Riss zu den Menschen. Und das ist das, was Jesus tut. Jesus wird geboren auf unsere Erde, um sozusagen Gott auf der anderen Seite dieses Risses zu sein. Und wenn man sich dann die Jünger anguckt, die Jünger finden dieses Arrangement ziemlich cool, muss ich gestehen. Und ich muss ganz ehrlich gesehen, ich habe lange, lange, lange Zeit damit gehadert, dass Jesus nicht immer noch auf der Erde lebt. Und dass ehrlich gesagt, das ist total bequem, oder? Die Jünger sind dann hinter Jesus hinterhergezogen. Jesus hat die ganze Arbeit gemacht, hat den ganzen Segen verbreitet und die durften so ein bisschen mitmachen. Und die Verantwortung lag aber trotzdem bei Jesus. Das ist immer gut, wenn die Verantwortung bei jemandem anders ist, ne? Und sie durften Spaß haben. Und das ist total gut gewesen, bis plötzlich aus völlig heiterem Himmel dieses ganze schöne Arrangement zusammenbricht. Jesus wird gefangen genommen, falsch angeklagt und ans Kreuz genagelt. Und dann stehen die Jünger da. Ungünstig. Die meisten sind einfach weggerannt. Also ist überhaupt nur einer am Kreuz geblieben, alle anderen haben sich versteckt irgendwo. Und erst im Nachhinein dämmert es denen aber, dass das tatsächlich doch der richtige Plan gewesen ist. Und eine Sache, die sie sozusagen so ein bisschen darauf hinweist, ist, dass Jesus am Kreuz hängt. Und wenn man weiß, man hängt da und das ist eine begrenzte Zeit. Die Römer haben historisch die Leute nicht vom Kreuz runtergeholt, bevor sie tot waren. Das heißt, Jesus, der da hängt, weiß, das Ende kommt, er stirbt. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich recht genau überlegt hat, was er dann noch sagt oder macht. Naja, machen konnte er nicht mehr so viel, aber sagt. Und einer der Sätze, die Jesus am Kreuz ruft, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Er zitiert David, er zitiert Psalm 22. Und was total spannend ist, wenn man Psalm 22, ich habe euch den vorhin ein bisschen erspart, der hat, 31 Verse, also ist ein bisschen was, 32 Verse. Dass es da eine Passage drin gibt, im Psalm 22, die für Leute, die so ein bisschen das Gefühl dafür haben, was am Kreuz passiert ist, ein kleines Déjà-vu hervorruft. Ja? David schreibt nämlich, wie gesagt, ungefähr 1000 Jahre vor Christus, vor Jesus, ja, schreibt er: ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Wir sehen das am Kreuz, dass Jesus sagt, mich dürstet. Ja, ich habe Durst. Und sie ihm dann irgendein komisches Gesöff aus Essig geben, warum auch immer. Aber ja, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich. Eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohrten mir Hände und Füße. Das ist historisch David nicht passiert. Ja? Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Na, genau das ist passiert. Jesus hatte offensichtlich einen guten Schneider gehabt, denn er trug offensichtlich, das sieht man dann in der Kreuzigungserzählung, ein relativ exquisites Kleid, was nämlich aus einem Stück genäht war und was aus einem Stück gewebt war und was nicht zusammengenäht war. Und deswegen haben dann die Römer, die ihm vorher alles abgenommen hatten, gesagt, er ist eigentlich zu gut zum Zerschneiden, und haben dann gelost, wer es haben darf. Und was wir sehen, was Jesus tut in dieser Situation ist, er identifiziert sich mit David. Und zwar viel mehr, als David das zu dem Zeitpunkt wissen konnte, als er das Lied geschrieben hat. Denn wie gesagt, David hat hier Sachen reingeschrieben, die faktisch nicht stimmten. Die stimmten sozusagen im übertragenen Sinne. David hat viel Verfolgung erlebt, hat viel kämpfen müssen, um ja, um sein Leben letztendlich an vielen Punkten. Ne? Aber er ist am Schluss ist er nicht umgebracht worden, sondern ist dann zu einem der größten Könige Israels geworden, wenn nicht sogar zu dem größten König Israels. Und das heißt, wir sehen, dass Jesus, der am Kreuz hängt, sich nicht nur metaphorisch mit David identifiziert, sondern tatsächlich wirklich das erleidet, was David da vorausschauend, unwissend, vorausschauend bereits gesagt hat. Und wir sehen, in dieser Situation, Jesus hängt am Kreuz und Jesus identifiziert sich mit David und mit dem, was David hier sagt, sehen wir den Auftrag, den Jesus hatte. Nämlich der Auftrag war nicht nur, ich komme über diese Lücke und bin auf der anderen Seite da, sondern alles, was dazu geführt hat, dass diese Lücke überhaupt entstanden ist, nimmt er mit ans Kreuz, identifiziert sich mit uns und sorgt dadurch dafür, dass diese Lücke ein für alle Mal ausgeräumt wird. Und, ja, und Gott wieder wirklich Gott mit uns sein kann, wo vorher ein Spalt war, wo vorher Trennung war. Jetzt wird Jesus am dritten Tag von den Toten auferweckt, ist wieder da, begegnet den Jüngern. Und jetzt muss man natürlich sagen, aus der Perspektive der Jünger ist das Arrangement jetzt sogar noch besser. Jesus ist immer noch da, kann immer noch die Verantwortung tragen, kann immer noch Wunder tun. Aber die Beziehung ist sogar hergestellt. Also das heißt, die Beziehung, die wir zu Gott haben können, ist sogar noch besser. Und Jesus überrascht sie wieder, indem er sagt, so, es war schön bei euch, ich gehe jetzt zurück. Ja, Auftrag erfüllt. Ich gehe jetzt zurück zum Vater. Und wo dann die berechtigte Frage der Jünger aufkommt, wer macht denn dann hier weiter? Ich meine, wir sind ja noch nicht fertig. Die Welt ist ja noch nicht wieder Paradies. Und Jesus dann ganz einfach sagt, ja, das macht ihr jetzt. Schaut seine Jünger an und sagt, ich bin bei euch und ab jetzt dürft ihr weitermachen. Das Schöne ist natürlich, wenn jetzt Jesus uns genau damit oder seine Jünger genau damit jetzt stehen lassen würde, dann wären wir an dem Punkt, an dem wir ursprünglich sind, wir müssten es alle aus eigener Kraft machen. Und das ist ja schon mal in die Hose gegangen. Und deswegen sagt Jesus aber, ich habe euch das im Vorfeld gesagt, und das hat tatsächlich, bevor er gekreuzigt wurde und so, hat Jesus schon mal darauf hingewiesen, dass er gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch nicht wie Waisen zurücklassen, ja? Sondern ich schicke euch meinen Geist. Ich werde bei euch sein. Und das Wort, was Jesus benutzt, als er mit seinen Jüngern darüber redet, ist das Wort Parakletos, Paraklet. Und das ist ein ganz fieses Wort, weil man gar nicht so genau weiß, wie man es übersetzen soll. Denn wenn man durch die Bibelblätter, durch verschiedene Übersetzungen guckt, dann findet man alles Mögliche, dann findet man Tröster und Beistand. Es gibt moderne Übersetzungen, die es mit Anwalt übersetzen an manchen Stellen. Und die Vermutung ist so ein bisschen, dass es tatsächlich eine griechische Version von dem damals üblichen römischen Wort Advocatus, Anwalt, ist. So. Und jetzt muss man aber gucken, was heißt denn das? Ein Anwalt von damals ist nicht genau das gleiche wie ein Anwalt von heute. Denn eine Sache, die man damals machen durfte im Rechtssystem, war, wenn man sich in irgendeiner Bredouille befand, durfte man sich einen Freund suchen, der einem zur Seite stand. Der einem emotional zur Seite stand, der einem half, und der auch einen in rechtlichen Angelegenheiten vertreten durfte. Und Helga, ich musste vorhin dran denken an die Situation, als mein Vater gestorben ist. Und das jetzt, liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber ich weiß, dass die Gemeinde aufgestanden ist und da war. Und das war für mich, meine Eltern sind nach Hessen gezogen und meine ganze Familie wohnt hier. Und es war für mich als Kind unglaublich unerträglich zu wissen, meine Mutter ist jetzt alleine in irgendeinem Kaff in Hessen. Tatsächlich, das Dorf meiner Eltern hat unter 20 Einwohner gehabt. Ja, also Kaff. Und plötzlich genau das passiert ist, dass meine Mutter viel nicht machen konnte, einfach aus emotionalen Gründen nicht machen könnte, verständlicherweise. Leute gekommen sind und gesagt hat, komm, wir setzen uns hin, wir machen Sachen zusammen, wir klären Sachen zusammen. Leute Essen vorbeigebracht haben, weil klar war, meine Mutter hat tatsächlich andere Sachen zu tun, als zu kochen. Ja? Und wer meine Mutter kennt, meine Mutter ist eine unglaublich pragmatische Frau, insofern ist es, ich glaube, sie hätte tatsächlich gekocht, das war aber so ein bisschen Verdrängungsmechanismus gewesen von ihrer Seite. Aber, ne? Und das ist so ein bisschen das, was in diesem Wort Paraklet mitschwingt, zu sagen, jemand, der da ist, jemand, der zur Seite steht. Und das ist so ein bisschen, wo Gott sagt, das ist das, wofür ich den Heiligen Geist schicke. Das ist der Unterschied nur, dass der Heilige Geist Gott ist und damit, sagen wir mal, mit unendlichen Ressourcen und Kraft kommt und uns zur Seite steht. Ja? Und bei uns ist. Aber gleichzeitig ist das auch der Aufruf, den wir als seine Jünger haben. Na, wir hatten das vorhin bei der Vorstellung der Kleingruppen, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Na, das ist unser Aufruf. Und Gott, der uns seinen Beistand zur Seite stellt, sagt genauso ja. Und im Kleinen dürft ihr das genauso tun. Also dürft ihr das nicht nur tun, sondern das ist mein Auftrag an euch. Seid so, zueinander. Ja, ich habe vorhin gesagt, der Mensch ist ein Herdentier. Wir brauchen einander. Wir brauchen, dass wir beieinander stehen. Und eine Sache, die ich für mich erlebt habe und auch in Gesprächen mit anderen immer wieder mitgekriegt habe, dass die letzten Jahre eher dazu geführt haben, dass wir versuchen, alleine zu stehen und Sachen alleine zu lösen. Denn wir wollen ja keinem anderen zur Last fallen. Denn die anderen sind ja auch schon schlecht drauf. Die haben ja auch Probleme. Was heißt das für uns? Ich würde das trennen. Das eine ist dieses Wissen, Gott ist da. Gott streckt seine Hand aus. Und dieser Riss ist überwunden. Und das ist ein unglaubliches Geschenk von Gott an uns. Ja, und das gilt jedem von uns, egal wo wir mit Gott stehen, egal was wir gemacht haben, egal was wir über Gott denken. Gott steht da, streckt seine Hand aus und sagt, du musst es nicht alleine machen. Wir können das zusammen machen. Ja? Und das andere ist aber, an seine Jünger wendet er sich und sagt, natürlich habt ihr das Recht, in allen Situationen zu mir zu kommen, weil ich da bin und ihr Sachen nicht alleine machen müsst. Aber an euch habe ich auch den Auftrag. Schaut euch um und streckt eure Hand aus und seid da. Und seid ein Beistand für andere, seid ein Segen für andere, seid eine Schulter zum Ausheulen auch mal. Ja? Und die Voraussetzungen, die Gott da an uns stellt, sind, folge mir nach. Und das war's. Ja? Das heißt, Gott verlangt kein ausgebildetes Seelsorgestudium oder irgendwas von uns, um füreinander da zu sein. Und es sind Kleinigkeiten. Es ist manchmal einfach nur das Wissen, ich bin nicht alleine. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir noch mehr Lieder singen und Gott anbeten. Und in der Zeit wird es Menschen geben, die hinten stehen und an einem Namensschild zu erkennen sind. Wenn ihr sagt, hey, eigentlich brauche ich jemanden, der einfach mal nur bei mir steht und mit mir zusammen zu Gott geht. Und wenn es ist, um sich wie David bei Gott auszukotzen. Gott erträgt es. Der ist da nicht irgendwie überrascht davon, dass uns Sachen über den Kopf steigen. Ja. Oder wenn ihr nicht das so offiziell machen wollt, zu irgendjemandem hinzugehen, sucht euch irgendjemanden, sucht euch einen Freund, sucht euch jemanden, wo ihr sagt, ja, wenn ich in einer Situation wäre, den würde ich anrufen, bei dem weiß ich, der würde mir zur Seite stehen. Sucht euch jemanden. Wir müssen und wir sollen auch nicht alleine stehen, weil wir es alleine einfach nicht tragen können. Und wisst, dass Gott seine Hand ausstreckt. Und an seine Nachfolger sagt Gott, guckt euch um. Sucht Leute, die Beistand brauchen und seid ein Beistand. Und wir machen das nicht perfekt. Wir sind alles Menschen, wir haben alle versagt und sind alle, haben alle Schwierigkeiten. Aber Frank hat es mal sehr schön gesagt, wir stolpern Jesus nach. Ja, wir stolpern, aber wir versuchen trotzdem, Jesus zu folgen in allem. Und das ist genau das Gleiche. Wir dürfen hinfallen. Gott weiß, dass das passiert. Aber wir dürfen ihm auch weiter nachfolgen. Danke, Papa, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass du ihn nicht verschont hast und ihn hast sterben lassen, damit diese Lücke zwischen uns und dir aufgefüllt wird, wieder geheilt wird und wir wieder zu dir kommen dürfen, dass wir erleben dürfen, dass du deine Hand ausstreckst und bei uns sein möchtest und dass du ja, uns benutzen willst, dass du Jesus das Haupt bist, des Leibes, der Gemeinde, dass wir dein Leib sein dürfen, dass wir deine Hand in dieser Welt sein dürfen, einander helfen dürfen. Und gib du uns den Mut und die Kraft und vor allen Dingen deinen Geist, um ein Segen zu sein für einander und für die Welt. Amen.